Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es mal wieder einen kompakten Überblick über die News der letzten 8-9 Tage sind es dann in der NHL. Bevor wir aber damit einsteigen, einen riesen Dankeschön an diejenigen von euch, die Ende des letzten Jahres oder um den Jahreswechsel herum was eingezahlt haben in den Topf über PayPal, war das, meine ich, bei allen. Da sind die Mails für die Zahlungen bei mir im Spam-Ordner gelandet. Deswegen habe ich das erst jetzt die letzten Tage gesehen. Dickes, fettes Dankeschön an einen von euch speziell. Also das war dann ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank. Ich sage es immer wieder, es muss nicht sein. Ich freue mich natürlich da sehr und versuche dann eben das auch dafür zu nutzen, um die Kosten vom Podcast zu decken und euch eben dann auch wieder mit neuen Informationen, mit neuen Sendungen dort zu versorgen. Dann kann ich gleich ankündigen, das hier ist Folge 499. Folge 500 wird aller Voraussicht nach eine nur englische Episode werden. Das liegt allerdings daran, dass ich mindestens 3 Interviewgäste habe für Folge 500 und ich glaube, da sollte für jeden von euch was mit dabei sein. Ja, es ist halt Englisch, ganz klar, aber ich habe mich dann dazu entschieden, nachdem ich einen Gast auf Englisch vereinbart hatte, habe ich gesagt, okay, dann mache ich die ganze Folge auf Englisch, Folge 500. Es wird auch wieder Folgen mit deutschen Gästen und auf Deutsch dann eben entsprechend geben, aber Folge 500 schon mal angekündigt, nur auf Englisch und dann eben mit 3 Gästen aus der NHL querbeet auch ein bisschen verteilt. Damit steigen wir ein in die News der letzten Tage und da will ich einmal kurz ein bisschen Abbitte leisten. Ich hatte das Debüt von Jakob Dobesch von den Montreal Canadiens letzte Woche unterschlagen bei den News. Der ist Torhüter und hat sein allererstes Spiel für die Canadiens absolviert beim Stanley Cup Champion in Florida, ein Auswärtsspiel. Und direkt mal einen Shutout geholt. Sensationelles Debüt von ihm, ist 23 Jahre alt und gilt im Moment noch eben entsprechend als Rookie. Also da sehr, sehr gutes Debüt. Und da hat er direkt danach auch nochmal nachgelegt gegen die Avs. Einen 2:1 Auswärtssieg nach Shutout. Also 2 Partien in der NHL, ein einziges Gegentor nach dann 125 Minuten. Das ist schon sensationell. Fangquote aktuell 98,2%, Gegentorschnitt 0,48 und wir wissen ja alle, wir wünschen uns mal, die meisten jedenfalls, einen Stanley Cup Champion aus Kanada und natürlich werden es dann im Sommer die Canadiens werden und nach Patrick Roy wird der nächste Torhüter Jakob Dobesch sein, der dann da entsprechend die Conn Smythe Trophy gewinnt für die Canadiens. Natürlich nicht, aber ich finde das einfach sensationell. So ein Debüt, 2 absolute Spitzenteams da als Gegner zu haben und dann eben ein Gegentor nur. Also das schon sehr, sehr gut. Die Canadiens auch ein Überraschungsteam. Da wird es demnächst ja auch wieder eine Hot 5, Not 5 vorgegeben. Beziehungsweise, was ich auch machen werde, es wird eine Halbzeit vorgegeben. Wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeitmarke für alle NHL-Teams. Also auch da wird es was dazu geben. Und da werden die Canadiens sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch lobend mit erwähnt werden von mir. Das also mal als Nachtrag dazu. Dann hatten wir einige Verletzungen, auch da Verletzungen bei der Avalanche. Valeri Nichushkin hat sich verletzt beim 5:2-Sieg an Silvester, war es, meine ich, gegen die Winnipeg Jets. Michuškin ist bekannt, hat den Anfang der Saison ausgesetzt, weil er im Assistance Program von der NHLPA und der NHL war. Hat offensichtlich Probleme mit Drogen gehabt in den letzten Jahren immer mal wieder. Das war jetzt der dritte Verstoß, meine ich. Und dementsprechend konnte er dann erst nach einer Pause von 6 Monaten aussetzen. Hat bisher in dieser Saison dann, nachdem er reingekommen ist, sehr gut gespielt. 17 Punkte in den letzten 18 Spielen. Also sind, glaube ich, 17 in 21 oder 22 insgesamt in der Saison. Also da sehr, sehr gut wieder. Er hat sich aber verletzt, Lower Body Injury. Es hieß jetzt, er soll bei dem Auswärtstrip, den die Fs jetzt aktuell haben, noch mitkommen und vielleicht spielen. Das haben sie jetzt wieder ein bisschen geändert. Also wird wahrscheinlich so sein, dass er noch, sagen wir mal, eine Woche ungefähr verpassen wird und dann wieder eingreifen kann für die Fs. Und in dem Zusammenhang auch gleich als Antwort auf einige von euch auf die Frage, welches denn mein Lieblingsteam ist. Also das Team, was mir am nächsten ist, das ist die Colorado Avalanche. Das liegt bei mir allerdings eher an den Spielern als an der Franchise selber. Ich bin damals Fan von Joe Sakic geworden, als der noch bei Quebec gespielt hat. Dann sind die Nordiques umgezogen. Ich fand übrigens damals auch das Logo, die Trikots sehr, sehr geil von den Nordiques. Von den Fs finde ich auch ziemlich cool. Und dann habe ich das einfach übernommen. Also Sakic war mein absoluter Lieblingsspieler, war auch der erste Spieler, von dem ich ein Trikot hatte. Und dementsprechend bin ich den Fs immer so ein bisschen verbunden geblieben. Habe auch mit ihm ja mal persönlich gesprochen, als er dann GM war. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich eben Spieler wie McCarr, wie McKinnon sehr, sehr genial finde. Und natürlich auch das Glück hatte, vor 2 Jahren in Tampa die persönlich kennenzulernen, auch da wieder. Und deswegen ist das ein Team, was mir nahe liegt. Finde ich übrigens erstaunlich, dass bei einigen von euch diese Frage kam, weil ich manchmal finde, dass ich relativ viel über die Fs rede. Und deswegen auch denke, dass es nahe liegt, dass dieses Team mir also sehr verbunden ist, wobei ich auch sagen muss, dass ich manchmal dann auch dazu tendiere, die Teams eher kritischer zu sehen, denen ich folge, ist dann einfach mal so ein, ja, etwas, was ich dann mache. So, also das mal kurz als Antwort. Dann hatten wir die nächste Verletzung, die von Jared Spurgeon von den Minnesota Wild, und der ist gefoult worden in dem Fall von Zachary LeRoux von den Nashville Predators, und das war ein Slewfoot. Was heißt Slewfoot? Also im Prinzip, ich sag's jetzt mal simpel, es ist ein Bein wegziehen von hinten. Also einfach, ja, ein Bein stellen, ohne dass der Gegner da das irgendwie kommen sieht. Das ist kein Tripping, sondern einfach von hinten den Schlittschuh von unten wegtreten, laienhaft gesagt. Also in dem Fall war es so, die beiden sind in Richtung Bande gefahren. Und LeRoux hat oben den Körperkontakt gesucht, das war alles okay, hat dann sein Bein hinter die Beine von Spurgeon gestellt und hat dann eben mit dem Schwung ihm unten die Beine weggezogen und hat ihn dann auch noch mit dem Ellbogen oben hinten runtergedrückt. Also er hat ihn im Prinzip in die Waagerechte gebracht, in die Horizontale, sodass also Spurgeon zum einen das Risiko hatte, dass er hinten mit dem Kopf aufprallt, das ist nicht passiert, aber er ist sehr komisch in die Bande reingeknallt und hat sich da eben auch verletzt, wird also auch jetzt als Week-to-Week gelistet, allerdings war es nicht ganz so schlimm, wie es ursprünglich befürchtet worden war, also ich hätte da auch irgendwie sowas wie eine Knieverletzung vermutet, dass er vielleicht auch sich was gebrochen hat, gerissen, je nachdem. Es scheint aber so zu sein, dass Spurgeon zumindest innerhalb dieser Saison nochmal wiederkommen wird. Ich glaube, 6 Wochen, 4 bis 6 Wochen war, glaube ich, so die Prognose am Anfang. Nagelt mich da nicht fest drauf. Auf jeden Fall übles Foul, üble Aktion. Und was man dazu sagen muss, also LeRoux ist kein Unbekannter. Die NHL hat ihn dann gesperrt für 3 Spiele. Das war die Strafe der NHL und die ist erstmal nachvollziehbar, weil er laut NHL-Regularien kein Repeat Offender ist, also er hat keine Historie in der NHL, er hat bisher erst 33 Spiele gemacht in der NHL zum Zeitpunkt der Sperre, aber er hat in den anderen Ligen, in den Nachwuchsligen, in denen er gespielt hat, insgesamt, und das ist jetzt kein Irrtum, kein Typo, er hat 11-mal eine Sperre bekommen für insgesamt 39 Spiele. Da ist sowas dabei wie Unsportlichkeit, hoher Stock. Er hat gekämpft, er hat mit Fans gekämpft, er hat, glaube ich, was geworfen auch in die Zuschauer rein. Er hat einen Fight quasi, also Staged Fight, er hat einen Fight quasi initiiert, also den vorher geplant. Sucker Punch, also einfach so drauf losgeschlagen. Alle möglichen Vergehen, nochmal 11-mal suspendiert in der AHL und in der QMJHL. Das sind die einmal die Farm League und einmal die Nachwuchsliga. Und das ist natürlich schon etwas, wo du sagen musst, da stellt man sich so ein bisschen die Frage, was macht die NHL eigentlich in so einem Fall? Ist es so, dass die NHL dann sagen muss, naja, also wir haben keine Historie und deswegen können wir den Spieler nicht extra belangen? Oder muss man schon sagen, dass die Liga dann auch sagen muss, also pass mal auf, wenn das jemand ist, der in einer anderen Liga so viele Aktionen hatte, dann muss man auch in der NHL vielleicht hinterfragen und sagen, also da gehen wir mal 2-3 Spiele obendrauf. Grundsätzlich vom Strafmaß her jetzt für die Aktion selber finde ich die 3-Spiele-Sperre in Ordnung. Ich bin aber gespannt, was jetzt passieren sollte, sollte er nochmal ein Vergehen dort haben. Weil dann, finde ich, sollte man schon sagen, okay, pass mal auf, du hattest deine Chance in der NHL, hattest du ein Blank Sheet, da stand nichts drauf in deiner Akte, da war alles leer. Und jetzt hast du aber einmal verstoßen und wir wissen von den anderen Verstößen. Und dann gibt es eben beim nächsten Mal ein etwas härteres Strafmaß als für jemanden, der jetzt vorher in seiner Karriere nicht auffällig geworden wäre. Also da würde ich mir schon von der NHL wünschen, dass sie da dann entsprechend harter durchgreift. Dann haben wir Verletzungen weiterhin. Wir sind weiter beim Thema Verletzungen, nicht Hushkin, Spurgeon. Dann haben wir die Verletzung bei Linus Ullmark, der Torhüter der Ottawa Senators, die eigentliche Nummer 1, sensationell unterwegs gewesen in den letzten Wochen. Und der ist verletzt und der ist auch week to week. Da ist es so, dass es da gar keine Aussage gibt, wann er wieder zurückkommt. Da war halt der Kommentar, ja, er fährt gerade gar nicht Schlittschuh von Travis Green. Und was soll ich da sagen? Er ist halt week to week. Also das Schlimmste wäre halt Saison aus. Das wäre dann quasi month to month. Aber week to week ist jetzt auch nicht viel besser. Heißt also, er wird mindestens 2 Wochen den Ottawa Senators noch fehlen. Also das da eben auch keine gute Nachricht. Obwohl die ja im Moment noch ganz gut spielen und auch im Playoff-Rennen in der Eastern Conference sind. Aber wer ist das nicht? Das ist ja ziemlich eng. Dann gab es eine weitere Verletzung. Sind wir wieder bei den Avs. Und zwar hat sich Scott Wedgwood verletzt. Der Torhüter der Colorado Avalanche. Da war es so eine Aktion. Zach Benson, das war das Spiel gegen Buffalo. Zach Benson wird von, ich glaube, Josh Manson reingecheckt in Scott Wedgwood. Fällt ihm hinten auf die Wade drauf, aufs Bein, kann Benson überhaupt nichts für, also kein Vorwurf da an den Spieler der Buffalo Sabres, sah aber sehr schmerzhaft aus, weil eben da gar keine Spannung da ist, du kannst ja auch nicht irgendwie gegenhalten oder so und Wedgwood krümmte sich sofort und lag im Tor der Avs und dann sagt man natürlich, okay, gut, ja, lag da. Wird halt abgepfiffen. Nein, ist nicht passiert. Puck war also erst vorm Tor, dann gibt es diese Szene, wo sie zusammenknallen. Wedgwood liegt im Tor, ich glaube, er liegt sogar hinter der Torlinie, also wirklich zusammengekrümmt, vor Schmerzen gekrümmt. Benson bekommt den Puck dann von hinter dem Tor links ist der Puck. Ich glaube, Benson bekommt ihn dann, fährt vors Tor und schiebt ihn dann an Wedgwood vorbei ins Tor hinein. Und die Avs gehen natürlich erstmal, wollen erstmal auf Benson drauf, weil die natürlich auch erstmal gedacht haben, er hat irgendwie den Torhüter absichtlich verletzt, haben ja auch die Zeitlupe da nicht gesehen. Das fand ich alles noch nachvollziehbar. Ich glaube auch die Avs, wenn sie das dann gesehen haben, werden gesagt haben, okay, da kann Benson nichts für. Nur, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, der Schiedsrichter steht direkt daneben, steht dann noch am Tor, also Benson muss quasi dem Schiri noch ausweichen, so ungefähr, fährt am Schiri vorbei und der guckt drauf, sieht Wedgwood da liegen und pfeift nicht ab. Und Jared Bednar, der Coach der Avs, hat sich danach sehr offen in der PK dazu geäußert, hat da seinem Ärger freien Lauf gelassen. Er hat sogar, das hat er dann in der PK auch zugegeben, er hat dann eine Coaches Challenge durchgeführt. Das war das Tor, meine ich, zum 2-4, stand 2-3, 3-0 Führung für Buffalo, 2-3, dann glaube ich 2-4 durch dieses Tor. Und da war es dann so, dass in dem Fall Jared Bednar gesagt hat, ich mache jetzt eine Coaches-Challenge und er hat danach zugegeben, er war sich ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert, aber er wollte einfach, dass die Referees das nochmal anschauen müssen, dass sie nochmal auf diese Szene drauf schauen müssen, weil es ist, wenn du das auch siehst, ich habe das bei X auch geteilt, wenn man diese Szene sieht, Wedgwood liegt im Tor, die Szene geht weiter ein paar Sekunden und dann wird erst der Puck reingeschossen. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie, das hat Bednar auch gesagt, es war jetzt nicht so, dass da irgendwie er vorm Tor liegt oder im Tor liegt und der Puck ist noch direkt vorm Tor und wird dann halt reingestochert und es ist alles ein kontinuierlicher Fluss, sondern der Puck geht erst deutlich weg, deutlich hinter das Tor, dann erst kommt Benson an den Puck, fährt vors Tor, schießt ins Tor rein und da war lange Zeit abzupfeifen und was ich halt auch bemerkenswert fand, also es stimmt, hat dann auch Jared Bednar gesagt, die Regel sagt, du musst nicht abpfeifen, erst dann, wenn die Avs den Puck haben, wird abgepfiffen, Puckbesitz dann eben bei dem Team vom verletzten Spieler, nur das hat eben Bednar da auch sehr schön ausgeführt in seiner PK, dass er sagt, wir haben das jedes Spiel, dass ein Gegner getroffen wird von einem Schlagschuss, in dem Spiel war es glaube ich, Rasmus Dahlin, der im ersten Drittel getroffen wurde, der geht halt runter und dann wird abgepfiffen. Da hatten die Fs auch eine gute Chance. Er pfeift einfach ab, der Schiedsrichter. Ist auch in Ordnung. Wir wollen natürlich Player Safety. Und in dem Fall, da liegt ein verletzter Torhüter im Tor. Die Szene geht weiter und es wird nicht abgepfiffen. Also den Ärger konnte ich nachvollziehen. Die Liga hat wohl danach auch mit Bednar telefoniert. Die werden ihm wahrscheinlich gesagt haben, ja, so ist die Regel halt. Und du hast in der PK dich nicht so zu äußern. Er hat auch ein bisschen geflucht. Geldstrafe habe ich nichts von gehört. Ja, aber nochmal, also da, finde ich, müsste die Liga was machen, da muss man schon was sagen und irgendwie dann auch dafür sorgen. Wir reden immer über Player Safety, eben die Suspension kam von Player Safety und in dem Fall ist es dann so, verletzter Spieler und es wird weitergespielt. Das ist übrigens ein Unterschied noch zu der Szene, die hatten wir vor ein paar Jahren auch, da gab es auch mal eine Frage, meine ich, von euch. Das war ein Spiel, oh, ich weiß nicht mehr, ob Dallas das Team war, was das Tor geschossen hat oder ob Dallas das Team war, was... Wo Jake Oettinger der Helm weggeschossen wurde. Auf jeden Fall war es auch da so. Da gab es einen Schuss. Ich meine, der Helm flog weg. Nee, Helm flog nicht weg. Der war auch verletzt. Also es war, glaube ich, so eine ähnliche Situation, wo aber das continuous war. Und wie gesagt, wie auch immer, die Liga braucht eine Regel dafür, finde ich. Und in dem Fall hätte man dann abpfeifen sollen. Dann geht's weiter. Weitere Verletzungen. Jake McCabe hat sich verletzt in dem Spiel, wo die Toronto Maple Leafs sich gefreut haben. Ich glaube, das war in demselben Spiel, dass Austin Matthews zurückgekommen ist. Übrigens sensationell zurückgekommen. Sehr, sehr gut unterwegs jetzt im Moment. Hab die Punktzahl nicht auf dem Schirm, aber geführt, glaube ich, 7 Punkte in 3 Spielen oder irgendwie sowas. Sehr gut zurückgekommen, Austin Matthews. Er wirkt auch jetzt vollkommen anders als vorher. Also da hatte er ja schon zu Saisonbeginn eine Verletzung. Wirkte angeschlagen, dann war er in Behandlung, kam wieder zurück. Auch da wirkte er ein bisschen gehemmt, nicht schnell genug. Die Schüsse kamen nicht gut. Stickhandling war nicht gut. Wenn man das jetzt gesehen hat, auch das Tor, was er jetzt letzte Nacht gegen Philly gemacht hat. Sehr gut wieder unterwegs, Austin Matthews. Also da würde ich sagen, der scheint wieder gesund zu sein. 100%ig fit ist er wahrscheinlich nicht, aber so, dass er gut spielen kann und dementsprechend positiv für die Maple Leafs. Aber in dem Fall, Jake McCabe verletzt sich. Und da muss man auch sagen, er hat sich verletzt in einem Kampf mit Garnet Hathaway. Und zwar nicht direkt in dem Faustkampf, sondern weil er danach unkontrolliert aufs Eis gefallen ist und mit dem Kopf hinten drauf. Und man sieht dann auch, ich glaube, Morgan Rielly kommt dann rein und will ihm helfen. Der ist richtig weg, Jake McCabe. Also das sieht man in der Szene sofort. Der ist angenockt, der ist nicht bewusstlos, aber er ist sehr, sehr angenockt und auch nicht gut anzusehen, die Szene. Und in dem Fall jetzt auch erstmal mit Concussion-Protokoll raus. Und ich meine, er hatte schon eine Gehirnerschütterung jetzt zu Beginn der Saison. Also das war auch nicht so besonders gut. Vielleicht in dem Zusammenhang ist Philip Myers von den Maple Leafs unter Vertrag genommen worden. Einen guten Vertrag für die Maple Leafs, finde ich. 2 Jahre, fast das Minimumgehalt, 850.000 pro Jahr. Es ist da aber so, dass man jetzt sagt, naja gut, warum redest du jetzt über den Kontrakt? Philip Myers ist ein sehr interessanter Spieler, der vor ein paar Jahren bei Philly auf sich aufmerksam gemacht hat und da schon sehr gut gespielt hat. Und vielleicht ist das jetzt mal auch so ein Punkt, wo die Maple Leafs mal jemanden finden, weil ich ja auch oft kritisiere, dass sie Spielern zu viel Geld bezahlen. Vielleicht ist Philip Myers jetzt genau mal ein Gegenbeispiel, wo sie jemanden haben. Sehr guter Ergänzungsspieler, der auch im Moment wirklich gut funktioniert in der Abwehr. Für das, was er machen muss und dementsprechend da ein guter Vertrag für die Toronto Maple Leafs. Das war beim Vertrag dann nochmal Verletzung. Kirill Kaprizov ist weiterhin verletzt und fällt auch im Moment noch aus. Trotzdem gewinnt Minnesota weiter. Übrigens da, Spoiler Alert, es wird was zu den Wild geben und wenn ihr ein bisschen Minnesota folgt, dann könnt ihr euch denken, mit wem ich vielleicht geredet habe über die Minnesota Wild in Folge 500 auf Englisch. Wie schon zu Beginn der Sendung angekündigt. Ja, also Kaprizov im Moment auch noch Day-to-Day und was da ärgerlich ist, der war einer der Top-Kandidaten auf die Hart Trophy und je mehr Spiele er natürlich verpasst, umso schwieriger wird es dann am Ende vielleicht da MVP der Liga zu werden. Also da wäre es schön, wenn er möglichst schnell wieder zurückkommen würde. Und dann gibt es noch einen Vertrag, der ist allerdings etwas anders als der von Philip Myers und zwar haben die Anaheim Ducks Frank Vatrano einen neuen Vertrag gegeben. 3 Jahre, 6 Millionen und jetzt aufgepasst, der Average Annual Value, also der Cap-Hit, sind 4,57 Millionen. Wie funktioniert das jetzt? Naja, es ist ein Vertrag, der hat sogenanntes Deferred Salary. Das heißt, es gibt einen Teil des Gehaltes, der wird jetzt nicht während des Vertrags bezahlt, sondern in dem Fall ist es so, ab dem Jahr 2035, also erst in 10 Jahren. Und da bekommt Frank Vatrano 900.000 pro Jahr für, ich meine, auch nee, nicht für 10 Jahre, aber doch für 10 Jahre. Er bekommt jetzt die nächsten 3 Jahre 3 Millionen Cash jeweils und dann in 10 Jahren für 10 Jahre 900.000. Also insgesamt ergibt sich dann aus 3 mal 3 plus 10 mal 900.000 jeweils 9 Millionen, insgesamt 18 Millionen für den 3-Jahres-Vertrag. Aber eben für die Anaheim Ducks der Vorteil, es ist weniger Gehalt, was sie unterm Salary Cap haben. Es gab schon mal ein, zwei andere Deals, die dieses Konstrukt hatten. Ist etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da bin ich im Moment noch nicht so firm drin. Also muss ich mich auch ein bisschen einlesen, muss auch noch mal ein bisschen gucken auf die Details. Es ist natürlich etwas, wo der Spieler jetzt aktuell auf Geld verzichtet, auf Cash verzichtet, aber den Vorteil hat, dass er eben dann in 10 Jahren, ich will nicht sagen eine Art Pension bekommt, aber bekommt auf jeden Fall dann Gehalt. Sicherlich bemerkenswert, dieser Deal, und zeigt vor allem auch, jetzt mal vom Vertrag abgesehen, dass die Anaheim Ducks anscheinend planen, in den nächsten Jahren auch wieder zu den Teams zu gehören, die sagen, okay, wir wollen entsprechend auch bis zum Salary Cap Geld ausgeben, denn das ist ja jetzt ein Zeichen, ich brauche ja nicht Geld sparen, ich brauche nicht ein geringeres Jahresgehalt haben unterm Salary Cap, wenn ich sage, naja, also wir wissen sowieso, dass wir in 2-3 Jahren immer noch nicht konkurrenzfähig sind, sondern im Gegenteil, die Anaheim Ducks sind da willens, dann auch in Zukunft eben mehr wieder zu investieren. Und dann muss man schauen, ob Frank Ratano da einer derjenigen ist, die dann eben ihnen auch helfen, dort sicherlich dann ein bisschen mehr in Richtung Playoffs zu gucken. Bei ihm selber muss man sagen, in dieser Saison jetzt bisher 11 Tore, das ist eher so ein bisschen durchwachsen Mittelmaß. Wenn man aber schaut, seine gesamte Karriere, hat er nicht viel anders gespielt sonst. Ne? Also die eine einzige Ausnahmesaison, das war die 37-Tore-Saison, 23-24. Ansonsten, wenn ich die Zahlen mal durchlese, die anderen Jahre, wo er zweistellig gescored hat, und das waren beileibe nicht alle, 22, 18, 18, 16, 24, also das waren die Zahlen, die er hatte in den Jahren, wo er eben ein bisschen mehr gespielt hat. Das heißt also, die 37, die sind der Peak, die sind die Ausnahme nach oben. Mit den 11 im Moment ist er vollkommen auf dem, was er in den letzten, ja, seit 2018 an Toren geschossen hat pro Saison. Also da ist seit 7 Jahren im Prinzip der Schnitt mit einer Saisonausnahme ähnlich, deswegen glaube ich, dass er mit dem Geld, was er da jetzt verdient, durchaus zufrieden sein kann. Und nochmal, Anaheim hat so ein bisschen vermieden, da viel Geld zu bezahlen unterm Salary Cap und wird dann eben entsprechend erst in 10 Jahren dort 900.000 für 10 Jahre dann abdrücken müssen. Dann war die World Junior Championship in Ottawa. Das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn ihr euch ein bisschen mehr nicht nur für die NHL interessiert, sondern auch allgemein für Eishockey. Da verweise ich gerne mal wieder auf Bissl Hockey und die Arbeit von Christoph Fetzer und Bert Schwickerath und den Kollegen dort. Ich bin da nicht der Experte. Ich habe dann auch einfach nicht die Zeit, mir das anzuschauen. Habe das Highlight gesehen. Siegtor der USA zum ersten Mal in der Geschichte. Zweimal hintereinander haben die USA dort entsprechend gewonnen. Die Kanadier sind schon im Viertelfinale rausgeflogen. Finale war gegen Finnland. Ich glaube, im Spiel um Platz 3 haben die Tschechen gewonnen. Deutschland hat den Klassenerhalt gesichert. Nicht so besonders gespielt, aber ein paar Mal einen Rückstand aufgeholt und eben dann entsprechend dafür gesorgt, dass sie weiterhin dort bleiben. Was ganz interessant ist in dem Zusammenhang, ist einfach die Thematik Coach David Carl, der Coach der Denver University ist es dann auch, der auch der Nationalcoach ist der USA. Der wird hoch gehandelt jetzt im Bereich der NHL. Das heißt, da geht man davon aus, dass einige NHL-Teams dort mal etwas mehr anfragen werden, als es wohl St. Louis und New Jersey schon in der Sommerpause gemacht haben, weil natürlich jemand, der mit guten, jungen Spielern umgehen kann, auch sehr, sehr gefragt ist in der NHL. Er kann sich die Angebote wahrscheinlich aussuchen, hat eine richtig gute Position dort noch im College-Bereich. Dementsprechend muss man abwarten, ob er jetzt wirklich dann auch entsprechend dort in der NHL landen wird, kurzfristig. Dann gab es Winnipeg Jets Goaltender Connor Hellebuck, der hat den 300. Sieg seiner Karriere und ist der drittschnellste Torhüter, dem das gelungen ist. Hellebuck benötigte für den Meilenstein 538 Spiele, Jacques Plante 521 und der schnellste war bisher Andrei Vasilevskiy mit 490 Partien, die er für seinen 300. Sieg benötigte. Dann gibt es ziemlich wilde Trade-Gerüchte und ziemlich viele Trade-Gerüchte rund um die Vancouver Canucks. JT Miller und Elias Pettersson sollen wohl beide verfügbar sein, ob einzeln, ob zusammen, wahrscheinlich eher nicht, weil sie anscheinend zusammen nicht mehr klarkommen und der Lockerroom scheint da so vergiftet zu sein, dass also das Management da wirklich drüber nachdenkt, die beiden Superstars zu tauschen. Ist schon erstaunlich, wenn man überlegt, dass sie relativ nah da dran waren, das Western Conference Final im letzten Jahr zu erreichen und die Euphorie ziemlich groß war, nachdem Pettersson in der regulären Saison letztes Jahr seinen Vertrag unterschrieben hat. Also das ist schon eine Entwicklung, die ich so nicht vorhergesehen habe. Muss man dann wirklich schauen, wie es da weitergeht in Vancouver. Es gibt auch noch eine neue Thematik zum Thema Eishockey in Arizona. Gary Bettman hat gesprochen mit Tom Galvin, der ist Maricopa County Board Supervisor. Also jemand, der in der Gemeinde Maricopa eine Position innehat, wenn ich das richtig verstehe. Und ich versuche gerade mal auf Google Maps zu schauen, wo denn Maricopa liegt. Auf jeden Fall ist es so, es ist nichts Konkretes. Es gibt aktuell keine Hallenplanung und so weiter, aber Gary Bettman hat sich das wohl angehört, die Planung, die dort eben entsprechend bestehen oder angedacht sind. Wenn ich jetzt mal gucke, Maricopa liegt auch nicht so wirklich, da liegt, was ist das, südlich von Phoenix, also durchaus in der Nähe des Großraums Phoenix oder im Großraum Phoenix mit dabei. Das ist einfach ein großer Markt in den USA und es wird so sein, dass die NHL da sehr gerne wieder zurück möchte. Man kann jetzt lästern über das, was bei der alten Franchise passiert ist, was jetzt auch dann in dem Weg nach Utah passiert ist. Alles gar keine Frage, was Mariello da gemacht hat, der alte Owner. Das war überhaupt nicht in Ordnung und war eben etwas, was die NHL nicht wollte. Aber trotzdem hat die NHL nie ausgeschlossen, dass man nicht irgendwann doch wieder zurück kann in diese Region. Und das könnte ein allererster, ganz, ganz vorsichtiger Schritt sein in die Richtung. Aber da dürfen sich jetzt auch Leute, die jetzt sagen, ah, ich hätte gerne wieder ein Team in Arizona, nicht Hoffnung machen, dass das demnächst passieren wird. Es gibt noch gar keinen definierten Expansion-Prozess. Es gibt jetzt meiner Meinung nach im Moment auch keine Franchise, die verkauft oder die irgendwo eine Relocation haben soll. Den NHL-Franchises geht es im Gegenteil sehr, sehr gut. Da gab es ja auch diese Zahlen, die dann im letzten Jahr veröffentlicht wurden, dass erstmals die NHL-Franchises alle deutlich an Wert gewonnen haben. Also da werden die Owner jetzt auch nicht unbedingt direkt ihre Franchise verkaufen. Also das eben einfach nur mal kurzes Update. Ja, da wird mal gesprochen. Gary Bettman wurde da eben auch informiert über das, was da vielleicht geplant ist, was im Moment schon gemacht wurde. Aber nichts wirklich Konkretes ist da aktuell ein Thema. Und dann schauen wir nochmal auf die Stars, auf die drei Stars, ja, der letzten Wochen. Ich würde einfach mal relativ schnell, ich glaube, die paar Wochen zwischendrin ignorieren wir mal. Ich schaue einfach mal auf die Stars des Monats Dezember. Und da sind drei Stars, die man auch vom Namen her wirklich kennt. Also keine wirklich großen Überraschungen. Star Nummer 3 ist Jakob Markström von den New Jersey Devils. Der hatte einen Rekord von 8-1-1, 1,3 der Gegentorschnitt, 93,7 die Fangquote. Zwei Shutouts in 10 Spielen insgesamt für die Devils, die einen sehr, sehr guten Monat hatten, die tatsächlich in den Spielen, wo er nicht gespielt hat, eine Bilanz von 0 und 3 hatten. Also alle drei Partien, wo er nicht gespielt hat, Markström verloren hatten. Der zweite Star, Leon Dreiseitel, hatte die meisten Tore in der Liga. 10 Tore insgesamt, Platz 2 mit 24 Punkten in 13 Spielen. Die Oilers absolut heiß drauf, gerade letzte Nacht 4-0, sehr, sehr gutes Spiel in Boston gewonnen. Die sind wieder da, wo man sie erwarten durfte zu Saisonbeginn, also auch jetzt absolut wieder einer der Titelfavoriten. Vielleicht in dem Sinne ein bisschen spät für Heimrecht, weil Vegas natürlich schon ein bisschen Vorsprung hat, aber es scheint so zu sein, als ob sie jetzt wieder auf dem richtigen Weg sind. Und der erste Star im Monat Dezember, das war Nathan MacKinnon, der hatte einen Punkt mehr, nämlich 25 in 13 Spielen, 18 Vorlagen mit dabei, ist sehr, sehr gut unterwegs mit den Vorlagen, war auch sehr schnell, was 50 Vorlagen betrifft, da war er also auch jemand, der sehr gut war in dem Ranking, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Platz er da war, aber relativ schnell die 50 Assists erreicht, also da wirklich, wirklich Gut, dann noch Rookie of the Month. Der Rookie of the Month im Dezember war von den Canadiens Lane Hudson. Der hatte 14 Spiele gemacht, 13 Punkte, 11 Vorlagen. Dabei als Verteidiger sehr solide Zahlen. Ich habe es erwähnt, die Canadiens wirklich, wirklich gut und auch mit Siegen bei richtig guten Teams mit dabei. Der im Januar jetzt war dann halt bei den Avs nicht mehr drin im Dezember, aber trotzdem ist es so, dass die da schon einen sehr, sehr guten Monat hatten. Macklin Celebrini war im Oktober, der hatte 13 Punkte in 13 Spielen. Ich glaube, deswegen haben sie ihn einfach nicht genommen. Matvei Mitschkov hat er auch wieder mit 10 Punkten in 13 Spielen einen guten Monat. Dustin Wolf hat weiter gut gespielt für die Calgary Flames. Also da gibt es einige Rookies, die eben da gute Zahlen abgeliefert haben. Hudson jetzt meiner Meinung nach ausgezeichnet worden, weil Celebrini in dem Monat vorher schon ausgezeichnet wurde. Und dann wollte ich noch einmal kurz auf die drei Stars eingehen der letzten Woche. Denn das ist auch sehr, sehr bemerkenswert. Der dritte Star ist Darcy Kuemper gewesen. Zwei Spiele, zwei Siege, nur ein Gegentor für die Los Angeles Kings. Ganz, ganz toll. Zweite Star Troy Terry von den Anaheim Ducks. Frank Vantrano haben wir eben erwähnt. In dem Fall Troy Terry. Der hatte 6 Punkte in 4 Spielen. 3 davon waren Siege, was für Anaheim ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und dann der erste Star in der NHL in der abgelaufenen Woche, die am 5. Januar geendet ist. Marco Rossi von den Minnesota Wild mit 3 Toren, 8 Punkten insgesamt in 3 Spielen. Perfekte Woche für die Minnesota Wild, perfekte Woche für ihn. Die haben jetzt auch schon wieder gewonnen, da hat er, glaube ich, aber keinen Punkt gemacht. Trotzdem sehr, sehr gut, extrem gut unterwegs, der Österreicher. Und ich habe es ja schon angedeutet, in der Jubiläumsfolge wird es auch um Marco Rossi gehen. Deswegen wollte ich das hier in dieser News-Ausgabe auch nochmal mit erwähnen. Tja, das war mein Überblick über die News des Monats. Ich habe garantiert etwas vergessen. Ich habe garantiert etwas vergessen, was euch interessiert. Deswegen gerne Feedback und gerne auch einen Hinweis, vielleicht auch auf eine Kategorie, die ich jetzt nicht hatte. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht, hatte ich mir auch überlegt, dass ich die Hattricks der letzten Woche nicht hatte. Also individuelle Bestleistung. Das ist aber an der einen oder anderen Stelle dann auch wirklich sehr viel Rechercheaufwand. Und wie gesagt, ist nun mal mein Hobby und irgendwo sind dem dann auch Grenzen gesetzt. Ich muss auch sagen, ich habe mir tatsächlich noch gar keine Spiele der Woche überlegt. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal rein, welche Partien denn ganz interessant sein können. Wir hatten ja jetzt das Spiel Edmonton-Boston, habe ich schon erwähnt in der Nacht. Da waren relativ viele Partien. Jetzt gibt es eine Nacht mit nur 4 Spielen von Mittwoch auf Donnerstag nordamerikanischer Zeit. Das ist jetzt auch nicht so der Knaller. Na, Calgary in Los Angeles könnte man, na, das würde ich mal rauslassen. Also ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem schönen Spiel in der Western Conference. Das ist das Spiel der Colorado Avalanche bei den Minnesota Wild. Minnesota hat sehr gut gespielt die letzten Wochen, aber gegen Spitzenteams noch nicht gespielt. Auch das Thema in Ausgabe 500 und deswegen könnte das Spiel von Colorado in Minnesota 2 Uhr am Freitagmorgen mitteleuropäischer Zeit durchaus ein sein, was dann eben so ein bisschen die Richtung vorgibt. Die Avs 8-1-1 meine ich in den letzten 10 Partien, Minnesota aber auch sehr gut draufstehen noch vor den Avs, deswegen das ein Spiel, was für beide dann wirklich, wirklich wichtig ist. Ja, dann am Samstag gibt es am Samstag ein frühes Spiel, was man sich, oh ja, Boston gegen Florida. Das ist ja mittlerweile eine Begegnung, hatten wir in den beiden letzten Jahren in den Playoffs. Ich glaube, das könnte sich auch zu einer richtigen Rivalität entwickeln. Um 19 Uhr am Samstagabend, also bitte Primetime, 11. Januar, 19 Uhr, die Boston Bruins bei den Florida Panthers. Und nachdem Boston jetzt deutlich verloren hatte gegen Edmonton, wird auch in den nächsten Spielen eine Reaktion zu erwarten sein. Also das dann eben das Spiel am Samstagabend, das zweite Spiel der drei Spiele. Und dann, was gibt's dann noch zu sagen aus deutscher Sicht am Sonntag? Dallas in Ottawa. Linus Ullmark, habe ich erwähnt, ist verletzt. Tim Stützle trotzdem gut drauf. Die Dallas Stars sind ein Gradmesser für die Ottawa Senators. Dann würde ich sagen, das sind die drei Partien. Also Colorado in Minnesota, 2 Uhr Freitagmorgen, Samstagabend 19 Uhr Boston gegen Florida und am Sonntag um 23 Uhr Dallas bei den Ottawa Senators. Das meine drei Partien eben dann für diese Woche. Und dann sage ich für jetzt und hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.